Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Einem verschachtelten Ich wenden wir uns heute zu. So hat der Kulturwissenschaftler Andreas Gerlach seine Studie über den Besitz getauft. Um das Eigentum, unser aller Habseligkeiten wird es gehen. Wir gucken mal in diverse Schachteln mit Andreas Gerlach. Er ist unser Gast in dieser Lesart. Hallo zusammen, schön, dass Sie wieder zuhören. Und wir wollen uns jetzt in der Lesart genauer anschauen, was wir so alles besitzen, also was es damit kulturgeschichtlich und kulturell auf sich hat. Leiten wird uns dabei Andreas Gerlach, Kulturwissenschaftler an der Berliner Humboldt-Universität, mit seinem neuen Buch Das verschachtelte Ich. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Gerlach.
Guten Morgen, freue mich, dass ich hier sein darf.
Sie schreiben zu Beginn Ihres Buches von einer besonderen Erfahrung. Sie waren auf einer Stadtführung in Berlin, ja. Hier, haben ein luxuriöses Bettenhaus im Verlauf besichtigt, wo es Betten für 100.000 Euro gab. Und der Städteführer war ein Obdachloser. Ja. Was hat Sie denn diese Tour gelehrt?
Diese Tour hat mich gelehrt, dass egal wie viel Geld man ausgibt für das Bett, in dem man liegt, wenn man überhaupt Geld dafür ausgeben kann, es ist nur ein Bett, in dem man liegt. Dieser obdachlose Stadtführer hat uns, nachdem wir dieses super luxuriöse Bettenhaus besucht haben, gezeigt, in welchem Park in Berlin er am liebsten schläft. Und das, hat er gesagt, ist einfach der Park, wo die Bänke lang genug sind, um die Beine auszustrecken. Und zwischen dem Luxus von Betten, die 100.000 Euro kosten, und dem Luxus, die Beine ausstrecken zu können, liegen 150, 200 Meter. Aber tatsächlich ist der Unterschied gar nicht ganz so groß. Jeder Mensch kann nur in einem Bett schlafen.
Und sind Ihnen da schon die Ideen sozusagen aufgeleuchtet in Ihrem Kopf?
So langsam hat sich das da auf jeden Fall dann zu kristallisieren begonnen, auch als der Stadtführer dann über die Taschen erzählt hat, die Obdachlose so mit sich herumtragen und die auch aufwendig rumzuschleppen sind, aber alles beinhalten, was so einer Person wirklich gehört. Und da sind die ganz wesentlichen Dinge drin, aber auch vor allem die ganz wichtigen.
Individualräume des Eigentums heißt Ihr Buch im Untertitel. Klingt ein bisschen sperrig, aber da gehört die Plastiktüte des Obdachlosen und auch meine Hosentasche dazu, was ich so drin habe, oder?
Ganz unbedingt. Das und noch viele andere solche kleinen Räume, wo wir die ganz wichtigen Dinge aufbewahren.
Und wenn ich jetzt mal meine Hosentasche ausleere, also ich mache das mal hier. Ja. Also hier kommt ein Schlüssel, hier kommt ein Feuerzeug, hier kommt ein Tempotaschentuch, das kriege ich jetzt gerade nicht rausgefummelt, doch, und ein stumm geschaltetes Handy und eine Corona-Maske. Sagt Ihnen das schon was über mich?
Auf jeden Fall sagt es mir was über Sie. Und zwar, dass es gar nicht so besonders individuell ist, aber doch irgendwie eine Wichtigkeit hat. Und vor allem auch sehr stark auf Sie und fast Ihren Körper abgestimmt ist. Diese Maske ist ganz intensiv Ihre. Die gehört sehr, sehr stark Ihnen. Auch das Feuerzeug ist Ihres. Vielleicht verbinden Sie damit sogar eine Erinnerung, wie Sie es gekauft haben, als Sie im Urlaub waren oder so etwas. Solche Dinge sind uns, glaube ich, auf eine ganz intensive Weise nah. Und solche Dinge tragen wir, trage auch ich, einige mit mir herum, die sehr, sehr bedeutsam sind.
Das Dinge, die wir besitzen, viel zu unserer Identität beitragen, ist ja recht banal, wenn man sich die großen Dinge anschaut. Mein Haus, mein Auto, mein Pferd. Manche werden sich noch an diese doofe Werbung von Anno Dux erinnern. Sie, Andreas Gerlach, blicken aber eher so wirklich auf die kleinen Sachen am kleinen Ort. Ja. Loculus, diesen niedlichen lateinischen Diminutiv, finden Sie dafür. Was ist daran so interessant?
Der Loculus ist ein Diminutiv, wie Sie schon sagen, und heißt so viel wie Örtchen oder kleiner Ort. Und das Spannende und auch der Grund, warum ich diesen Begriff gewählt habe, ist, dass die Tasche, die Umhängetasche, die die römischen Legionäre hatten, Loculus hieß. Und die Ausrüstung der römischen Legionäre, das hat sie auch so erfolgreich gemacht, war extrem standardisiert. Vom Kochtopf über das Schwert und die Rüstung und was sie an Material auch zum Festungbauen mitgetragen haben, war hoch standardisiert und letztlich auf eine Weise waren die schon uniformiert. Nur dieser Loculus, dieser kleine Ort, dieses Örtchen, war ein Raum für individuelles Eigentum, wo sie ihre eigenen Dinge drin mit sich führen konnten. Man weiß natürlich natürlich nicht, was da drin war, aber man weiß, dass es der Ort war, der nicht dem römischen Imperium gehört hat, sondern irgendwie dem Legionär selbst mit Ahnenfigürchen, einer Salbe, einem Messer zum Rasieren, einem Brief oder sonst irgendwelchen Süßigkeiten und ein bisschen Geld. Genau wie unsere Taschen heute ist dieser Loculus der Raum, der zu uns gehört, in einem größeren Raum, der irgendjemand anderem oder einer Institution gehört.
Im Deutschen haben wir ja, wie ich finde, das wunderschöne Wort von den Habseligkeiten, also die kleinen persönlichen Dinge. Und wenn man sich das Wort anschaut, dann was macht denn eigentlich selig, was man da so hat?
Darauf muss ich tatsächlich doppelt antworten, weil das Spannende an diesem Wort der Habseligkeiten ist, dass es früher eine ganz andere Bedeutung hatte. Da kommt die Seligkeit nicht vom Seligsein, sondern von ähnlichen Endungen, wie man sie bei Geschreibsel oder Mitbringsel oder Füllsel oder sowas findet. Alles alte Worte, aber eher negativ konnotiert, so ein bisschen ärmlich oder karg. Aber das sagt nichts darüber, wie wir dieses heute benutzen, dieses Wort der Habseligkeiten, weil sie uns selig machen. Und da ist, glaube ich, wirklich was dran, dass wir, wo die Dinge um uns herum buchstäblich zu wuchern beginnen, glaube ich, stärker fühlen können, welche Dinge wirklich wichtig sind. Seit der Industrialisierung hat es sich so entwickelt, dass in einem durchschnittlichen deutschen Haushalt um die 10.000 Dinge versammelt sind, wo es davor noch wahrscheinlich wenige hundert waren. Aber von diesen Zehntausenden Dingen, die wir haben, sind uns ein paar halt wichtiger als andere.
Nun haben Denker wie Marx und Freud eigene Theorien des Eigentums entwickelt. Diese Denkräume, die entfalten Sie auch in Ihrem Buch, Herr Gerlach. Sie sind Ihnen aber ja im Wortsinn zu groß. Ja. Warum?
Sie sind mir auf eine Weise zu groß, weil ich glaube, dass, und auch da lohnt es sich wieder mit Beispielen zu argumentieren, wenn mir irgendein ererbter Anteil an einem Waldgrundstück in Oberbayern gehört, dann gehört der mir auf gar keinen Fall so, wie mir mein Füller gehört, mit dem ich jeden Tag arbeite und der mir fast so nahe ist wie die Finger, die ihn halten. Ich glaube, dass unser Konzept von Privateigentum, das Marx so vehement kritisiert hat, auch daran krankt, dass es keine Unterscheidung treffen kann zwischen Dingen, die uns ganz nahe und fast als eine Art außerkörperliche Organe gehören und irgendwelche Firmenanteile oder Villen auf Mauritius oder eines von 10 Pferden, die wir in irgendeinem Stall in einer Ranch stehen haben. Die gehören uns nicht auf die Weise, wie uns unser Kopfkissen und ihnen wahrscheinlich ihr Schlüssel in die Hosentasche gehört.
Und was hat Freud Ihrer Meinung nach übersehen?
Freud hat eine Patientin gehabt, die Dora ist der Codename gewissermaßen. Das war eine Fehlbehandlung, das muss man leider einfach so sagen. Da war Freud nicht so besonders gut. Man sagt, dass es Psychoanalytiker gibt, die gut in Theorie sind und die gut in Therapie sind. Und Freud war sehr, sehr gut in Therapie. Und er hat übersehen, dass Dora genau ihre Räume, ihre Orte immer zu verteidigen versucht hat gegen Freud als Therapeuten, gegen ihren Vater, gegen den Mann, der so sehr in sie verliebt war und übergriffig wurde. Dora hat ihren Schreibtisch verteidigt und hat ihre Handtasche verteidigt, hat ihr Zimmer verteidigt und hat immer diese Räume, wo sie selbst sein konnte, wo sie aufbewahrt war und sich sicher gefühlt hat, die hat sie zu verteidigen versucht. Und das hat Freud irgendwie, glaube ich, nicht ganz erspüren können, wie wichtig das für Dora war.
Sie setzen nun eine eigene Theorie jener Individualräume auf. Und da finde ich interessant, dass Sie das Eigentum so als körpernah und selbstkonstituierend definieren und dann tatsächlich, jetzt nochmal zu Marx zurück, einen Gegensatz zum Kapitalismus eigentlich folgern.
Ja.
Da habe ich
wenn Sie sich umsehen, sehen Sie, dass alles, jeder einzelne Gegenstand, alles, was Sie um sich herum sehen können, wie unsichtbar mit einem Namen markiert ist. Alles um uns her hat einen Eigentümer. Alles gehört jemand. Und es gehört immer jemand als deins oder meins. Es ist eine radikal, fast zweigleisige Angelegenheit. Und das führt dazu, dass wir glauben, immer und immer mehr an Eigentum anhäufen zu können, weil wir sagen können, das da ist meins und das ist auch meins und das ist auch meins und das da, wovon ich gar nicht richtig viel weiß, ist auch meins. Und ich glaube das einfach nicht. Ich glaube nicht, dass man so viel besitzen kann überhaupt.
Sie zitieren an einer Stelle einen Werbespruch der Luxusmarke Hermès, die für eine Bikinitasche wirbt mit diesem Satz: In diese 40 Zentimeter passt der ganze Hausrat. Das Täschchen, das kostet schlappe 10.000 Euro. Was ist bei Ihnen da aufgeleuchtet?
Dass dieses 10.000 Euro Täschchen, das aber wahrscheinlich inzwischen schon 11.000 Euro kostet, die Preise steigen da sehr schnell und ganz bewusst so gesteuert. Wenn da der ganze Hausrat reinpasst, passt der ganze Hausrat auch in die Aldi-Tüte, die der Obdachlose mit sich herumträgt. Wenn da der ganze Haushalt und der ganze Hausrat und ein ganzes Leben drin untergebracht werden kann, kann es in jeder Tasche untergebracht werden, egal wie viel die kostet. Und dann ist es auch wirklich der ganze Hausrat einer Person und nicht sehr viel darüber hinaus, würde ich sagen.
Ich habe Ihr Buch, Andreas Gerlach, zunehmend als eine Art Ästhetik des Widerstands gelesen, also der Aufstand der kleinen Dinge. Aber wogegen eigentlich?
Dagegen, dass wir, ich sage es ganz offensiv, dagegen, dass wir den Planeten kaputt machen. Unser Eigentum und wie wir es auch forcieren und über die ganze Erde ausgebreitet haben, sorgt dafür, dass wir immer mehr anhäufen wollen und dafür immer mehr aus dem Planeten rausholen und gleichzeitig immer mehr an Plastikmüll in ihn reinkippen. Unser Konzept sorgt dafür, dass wir unendlich anzuhäufen versuchen und dem fehlt einfach was und das macht unsere Erde kaputt. Während wir, wenn wir sagen würden, ich glaube, mir gehört gar nicht so viel über meine Tasche, mein Bett, mein Zimmer, meine Wohnung hinaus, dann ist es irgendwie, glaube ich, harmloser und auch freundlicher zu uns.
Genau in diesem Zusammenhang habe ich Ihr Buch gelesen, eben auch im Gedanken unserer aktuellen Zeit, jetzt der Corona-Zeit, die sich ja jetzt auch ausdrückt in einer Art von Konsumkritik und gleichzeitig einem offiziellen Mantra, bitte, bitte zu konsumieren, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Da steckt eigentlich das Dilemma unserer Kultur, unserer Zivilisation.
Ich glaube auch. Ich glaube, wir haben ein riesengroßes Problem, dass wir immer nur im Modus des Mehr denken können und dass es uns auch deswegen sehr schwer gefallen ist, einfach mal zu Hause zu bleiben und zu sagen, wenn wir das konnten irgendwie, hier bin ich zufrieden. Wir mussten dann einen riesengroßen Teil unserer Bevölkerung und der Leute rausschicken zum Arbeiten an der Supermarktkasse oder im Krankenhaus und hatten ein großes Privileg, wenn wir zu Hause bleiben konnten. Aber selbst das fiel uns sehr, sehr schwer und nicht Dinge zu kaufen, war offensichtlich schwierig, wie auch die ganzen LieferarbeiterInnen feststellen mussten, die so viel gearbeitet haben wie noch nie vorher.
Ich muss beim Lesen, jetzt nochmal auf meine Hosentasche zurückzukommen, an Mark Twains Tom Sawyer denken, an diese berühmte Zaunszene, wenn Sie sich auch erinnern, so am Anfang, ne, wo Tom so tut, als ob Zaunstreichen das Tollste sei und seine Kumpels wollen das dann auch und leeren ihre Taschen. Ja, dann kommen da Murmeln zum Vorschein und Bindfäden, Bildchen, Fleißkärtchen, sogar eine halbblinde Katze hat Tom am Ende so Schätze von Zehnjährigen. Hat Ihnen Literatur auch so auf dieser Spur geholfen, Sie inspiriert?
Ganz unbedingt. Ich glaube, dass genau solche alltäglichen und kleinen Phänomene von ganz minimalen Dingen und Beobachtungen nirgends besser beobachtet werden als in der Literatur. Und da ist Mark Twain sowieso ein sehr schöner Autor, aber auch andere Beispiele habe ich da gefunden, die mich fast angerührt haben.
Sagen Sie mal.
Es gibt zum Beispiel, was ich ein sehr schönes Beispiel fand, in Robert Louis Stevensons Schatzinsel eine Seemannskiste. Die von Bill Bones, einem finsteren Piraten, der auch immer mit seinem Säbel rumläuft und der irgendwann sich zu Tode gesoffen hat und dann müssen Leute reinschauen in seine Seemannskiste, weil sie das Geld brauchen, weil sie sonst pleite gehen. Und dann wird diese Kiste langsam abgetragen in dem Begehren, da irgendwas von Wert zu finden. Und sie finden dann auch Geld und so. Aber ganz unten liegen in dieser Kiste auch ein paar wunderlich oder seltsam geformte, schöne Muscheln, die dem Erzähler dieses Buches, wie er sagt, sein Leben lang rätselhaft blieben, weil was hat so ein finsterer und gewalttätiger und dauernd betrunkener Pirat an so schönen Muscheln gefunden? Das bleibt ein Geheimnis, wir wissen es nicht, aber er hat die mit sich getragen und das ist für mich ein Zeichen, dass sogar so Figuren, die sich auch stilisieren müssen als große Gewalttäter, wahrscheinlich doch so eine sehr intime und intensive Beziehung zu wertlosem Kleinkram aufbauen können.
Sehen Sie, die Schatzinsel war eins meiner Lieblingskinder-Jugendbücher und die Kiste von Bill Bones habe ich natürlich immer nur an die Schatzkarte gedacht.
Klar,
jetzt
ja.
Weiß ich auch über die Muscheln Bescheid. Andreas Gerlach, ich danke für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur und das verschachtelte ich, das Buch von Andreas Gerlach, das die Matthes und Salz Verlag veröffentlicht mit rund 160 Seiten für 12 Euro. Alles Gute Ihnen.
Vielen Dank.
Mein Arkadien.
Arkadien, der Ort der Sehnsucht. In diesen Corona-Zeiten kommt man ja schlecht real dahin. Deswegen haben wir Schriftstellerinnen und Schriftsteller gebeten, sich ihr Arkadien, ihre idealen Orte hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur vorzustellen. Und heute tut das Elga Schubert, die mit ihren bald 80 Jahren die jüngste frischgebackene Bachmann-Preisträgerin ist.
Mein idealer Ort ist eine Erinnerung an das Aufwachen nach dem Mittagsschlaf in der Hängematte, im Garten meiner Großmutter und ihrem Freund. Mein alter Freund, sagte sie. In der Greifswalder Obstbausiedlung am ersten Tag der Sommerferien. Immer am ersten Tag der langen, wunderbaren Sommerferien. Neben mich auf einen extra dorthin geschleppten Holztisch hatte dann ihr alter Freund, er war mal Chef der Konsumbäckerei und seine Frau hatte sich vor dem Einmarsch der Roten Armee erhängt, ein großes Stück warmen Streuselkuchen auf einen Porzellanteller gelegt, den er zu meiner Begrüßung gebacken hatte, wie immer am ersten Tag meiner Sommerferien. Meine Großmutter, sie hatte ihren üppigen Körper auch im Sommer in ein Korsett geschnürt, kam aus seiner Küche mit einer Kanne Muckefuck für ihn und mich. Für sich hatte sie eine Tasse Bohnenkaffee in der Tasse aufgebrüht. Meine Medizin, das brauche ich für mein Herz. Ich durfte in der Hängematte liegen bleiben und von dort mein Stück Kuchen essen und die Tasse Muckefuck trinken. Die Hängematte war zwischen zwei Apfelbäume geknotet, unter mir lagen die Falläpfel, über mir hingen die reifen Klaräpfel, neben mir standen die Büsche mit den roten, weißen und schwarzen Johannisbeeren, weiter weg die stachligen Stachelbeerbüsche. Ich lag im Schatten und es war ganz still und es duftete nach dem warmen Kuchen. Dann machte ich die Augen auf. Es war mein Sehnsuchtsort. Am Vortag war ich allein mit dem Zug aus Berlin gekommen. Gleich nach der Zeugnisausgabe am letzten Schultag musste ich dort nur meine Mutter im Dienst anrufen, ihr meine Zensuren vorlesen, mich für eine eventuelle 2 entschuldigen. Wieso hast du da keine 1? Du brauchst doch nur in die Schule zu gehen und nicht den ganzen Tag zur Arbeit wie ich. Dir fällt doch alles so leicht, dann musst du einfach ein wenig fleißiger sein. Was hat denn Gabi in dem Fach? Siehst du, eine 1. Ich musste mich nur von der Telefonzelle aus von meiner Mutter in ihrer Dienststelle verabschieden. Bis zum letzten Tag der Sommerferien durfte ich nun bei meiner Großmutter bleiben. Als ich an diesem letzten Schultag, wie jedes Mal seit 1947 in meinem 7. Lebensjahr am Bahnhof Greifswald aus dem Zug stieg mit meinem kleinen Koffer, den ich schon am Vorabend gepackt hatte, stand sie schon da. Meine Großmutter und ihr alter Freund. Sie presste mich an sich, meine Lütte, und er schnürte meinen Koffer auf seinen Gepäckträger. Dann gingen wir zusammen zur Drogerie am Markt, um mich zu wiegen. Ich wog nicht viel mehr als am letzten Ferientag des vergangenen Jahres. Ich war dünn, groß und knochig. Sie wollte mich in den Ferienwochen füttern und dann zum Schluss meiner Mutter, ihrer Schwiegertochter, mit der sie im Übrigen keinen Kontakt hatte, das Ergebnis in zugenommenen Kilos mitteilen wie ein Sieg. Zu den Bekannten, die wir in der Altstadt trafen, sagte sie, das ist die Tochter von meinem Gerd. Sie darf die ganzen Ferien bei mir bleiben. Dann schob ihr alter Freund neben uns das Fahrrad bis zu seinem Haus im Apfelweg, bestimmt eine Stunde. Als wir den Begrüßungskaffee getrunken hatten, räumte meine Großmutter das Geschirr wieder in seine Küche. Ich stieg aus meiner Hängematte, in die sie eine Wolldecke gelegt hatte, und half ihr zu tragen. dann sollte ich die Klaräpfel vorsichtig abnehmen und einzeln nebeneinander in flache Kisten legen. Die schwarzen, weißen und roten Johannisbeeren und die blauen und grünen Stachelbeeren in Körbe pflücken. Der alte Freund begann, den Handwagen mit den Obstkisten für den nächsten Tag zu packen. Am frühen Morgen des zweiten Ferientages zog er mit mir den Handwagen eine Stunde bis zum Markt, baute die Kisten auf den bereitstehenden langen Tischen auf, auch die Waage mit den Gewichten, daneben die Papiertüten. Schnell bildete sich eine Schlange und ich verkaufte alles. Er konnte sich eine Zigarre anzünden und mit den anderen Verkäufern ein wenig plaudern. Wenn ich alles verkauft hatte, zogen wir den Handwagen zurück zu meiner Großmutter, die nie auf dem Markt verkaufte. Sie war ja die Witwe des verstorbenen Schulrektors. Darum ließ sie sich auch mit Frau Doktor anreden, denn sie hatte ihm ja seine Doktorarbeit ins Reine geschrieben. Als wir zurückkamen, hatte sie schon das Mittagessen gekocht, goss die Kartoffeln ab, wenn wir das Tor öffneten. Nach dem Essen wusch sie alles gleich ab. Ich dagegen musste nicht abtrocknen, sondern durfte mich in die Hängematte legen und lesen, bis ich einschlief und wieder aufwachte am gedeckten Kaffeetisch. Bis zum Ende des Sommers, so konnte ich alle Kälte überleben, jeden Tag bis heute.
Mein Arkadien, ideale Orte der Sehnsucht. Helga Schubert hat von ihm erzählt, die Schriftstellerin in unserer Sommerreihe hier im Deutschlandfunk Kultur. Und morgen reisen wir weiter.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da prüfen wir jetzt Literatur aus Georgien vom noch jungen Autor Bekar Adamaschwili. In diesem Buch stirbt jeder, heißt es offensiv im Titel eines Romans, den unser Kritiker Gerrit Bartels für uns gelesen hat, der ist im Studio. Vor 2 Jahren, Herr Bartels, da war Georgien Gastland auf der Frankfurter Buchmesse und da hatte Bekar Adamaschwili bereits einen umjubelten Auftritt mit einem anderen Roman. Diese Literatur, dieser Mann, der ist echt komisch, also im humoristischen Sinn, ne?
Das kann man sagen. Dieser Roman hieß Bestseller und umjubelt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er sorgte doch für einiges Aufsehen. Also dieser Roman war wohl dann auch in Georgien Bestseller und in Frankfurt war das dann so, dass man eben nicht so genau sagen konnte, kommt dieser Roman jetzt wirklich aus Georgien? Ist das ein typisch georgischer Roman? Weil das eben ein postmoderner Roman war, Literatur, wenn man so will, die überall auf der Welt hätte geschrieben werden können. Und Schauplatz dieses Romans war eine sogenannte Literatenhölle.
Worum geht es jetzt aber im Neuen? Wer stirbt denn alles so
ja,
in diesem Neuen,
Buch? Ja, das ist eben auch, in diesem Buch stirbt jeder. Man könnte das schon als Fortschreibung von Bestseller bezeichnen, diesen Roman. Es ist eben auch eine vielleicht keine Literatenhölle, aber es geht wieder ganz viel um die Weltliteratur und eben um ganz viele tote Autoren und Autorinnen. Und da fragt man sich natürlich, was ist mit den Romanfiguren? Sind die eigentlich auch tot oder leben die nicht ewig? Und in diesem Roman ist es so, dass die Romanfiguren quasi einen Aufstand proben und nicht sterben wollen, von ihren Autoren halt nicht um die Ecke gebracht werden wollen. Und einer dieser Figuren heißt ja Memento Mori und der führt halt diese Romanfiguren an, die versuchen sich eben dagegen zu wehren, zu sterben. Und der sagt dann auch einmal, der Autor ist tot, der Autor, der das postuliert hat, ist tot. Es lebe die neue Romanfigur.
Der Tod des Autors, der ist ja schon öfter verkündet worden, theoretisch und literarisch, bierernst in der Regel, mit dann auch drastischen Konsequenzen für die Lesbarkeit von Texten. Macht sich Bekar Adamaschwili darüber lustig?
Man kann schon sagen, dass er sich lustig macht. Man darf das jetzt nicht so ganz ernst nehmen. Das ist schon also ein postmodernes literarisches Gedankenspiel, was er hier betreibt. Einerseits. Andererseits ist es so, ohne die postmoderne Literatur könnte er diesen Roman nicht so schreiben, wie er ihn geschrieben hat. Davon hängt das einfach so ein bisschen ab. Er ist selber von der postmodernen Literatur abhängig und eitel, wie er dann auch selber ein bisschen ist, kommt auch sein Roman Bestseller hier einmal drin vor oder mehrere Male sogar drin vor und der wird dann beschrieben von einer Figur als fantastischer, satirischer, parodistischer, kriminalistischer Roman, in dem eben Schriftsteller gequält werden, so wie ihre Bücher früher halt eben die Leser gequält haben.
Postmoderne Literatur zeichnet sich auch dadurch aus, dass man auf traditionelle Geschichten eher verzichtet. Gibt es denn irgendwie eine Art Handlung, Plot, Storyline?
Ja, das kann man schon so. Das ist jetzt nicht so handfest, aber das zeichnet sich natürlich ab. Es gibt man kann das so als so eine Art Roadmovie beschreiben. Figuren wollen nicht sterben. Sie machen eine Zeitreise und eben auf dieser Zeitreise, da begeben sich einmal auf den Planeten Kylie Jenner oder sie gehen auch in die Vergangenheit zurück oder sie gehen bevorzugt in die Vergangenheit. Vergangenheit zurück. Da treffen sie dann eben auf die Figuren von Shakespeare oder von Beckett, auf Hemingway, auf Virginia Woolf. Die spielen hier alle eine Rolle. Und es geht auch ins Wunderland von Alice. Und da erzählen sie sich wiederum Geschichten. Und diese Geschichten produzieren dann wieder neue Geschichten. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte über die Frau, die nicht sterben wollte, die unsterblich sein wollte und auch unsterblich wurde. Das ist so praktisch die Mona Lisa-Version von Adam Aschwili. Und so geht das eigentlich bis zum Ende. Und das Ende, man kann sich's vorstellen, ist nicht ein Ende, so viel darf man ja verraten hier, sondern es gibt mehrere Enden und die kann man dann auch so ausschneiden. Da gibt es dann so einen Falz auf den Seiten und naja. So.
Wie schreibt er denn, der BK Adam Aschwili? In welchem Stil?
Das ist schon sehr zugewandt, man kann es auch realistisch beschreiben, sehr smart, aber man muss sich halt eben immer wieder auf neue Stilwechsel eben einlassen, weil es gibt eben zwei Prologe, es gibt Kapitel, die fangen mit dem Hashtag an, es gibt ja ein Theaterstück in mehreren Akten und auf den Seiten sind diverse Zeichnungen auch abgebildet und ein Comic ist am Ende auch noch dabei.
Was ist das dann aber am Ende für ein Buch, Herr Bartelt? So eine Literatur, Klamotte, Travestie, einfach ein Spaß?
Also man muss es so sehen, ich würde es mal jetzt so als so einen intelligenten, unterhaltsamen Literaturklamauk, so kann man es glaube ich bezeichnen. Macht wirklich schon Spaß, das zu lesen. Man darf jetzt nicht erwarten, dass man jetzt hier tiefere Erkenntnisse gewinnt und dass man jetzt auch möglicherweise über die postmoderne Literaturtheorie jetzt eben unwahrscheinlich viel erfährt oder dass er sich damit genau auseinandersetzt, aber Literatur darf ja manchmal auch einfach nur Spaß machen.
Aber wenn man also sozusagen von Beckett bis Virginia Woolf nicht so orientiert ist, dann hat man nicht so viel davon.
Ja, man sollte sich schon so ein bisschen auskennen. Also es gibt am Ende auch ein Glossar oder eben kein Glossar. Also er verweist darauf, ich verzichte auf dieses Glossar, weil einfach so viele Figuren hier vorkommen. Ich glaube, es wird einige Leute geben, die mit manchen Sachen gar nichts anfangen können. Aber es kommt, wie gesagt, so viel drin vor, dass eben jeder hier irgendwas findet.
Danke, Gerrit Bartels, über In diesem Buch stirbt jeder, den Roman von BK Adam Aschwili. Jetzt auf Deutsch im Verlag Volland und Quist erschienen, aus dem Georgischen übersetzt von Sibylla Heinze. 199 Seiten, der Umfang 18 Euro der Preis und mehr dazu steht für Sie auf unserer Website unter www.deutschlandfunkkultur.de. Gestern hat unser Kritiker Marco Martin diesen Roman hier in unserem Programm von Studio 9 heiß empfohlen. Ich bin ein japanischer Schriftsteller von Danny Laferrière. Heute wollen wir den franco-kanadischen Schriftsteller mit haitianischen Wurzeln selber hören. In einem Porträt von Tobias Wenzel. Der hat sich mit Danny Laferrière digital verabredet in Montreal in Kanada, wo der Autor lebt und er sich dort extra für uns in ein Studio gesetzt hat.
In Interviews hat Danny Laferrière einmal gesagt, flunkere er immer ein wenig. Fragt sich also, ob es der Autor auch bei diesem Interview nicht so genau mit der Wahrheit nimmt.
Je ne connais pas vos auditeurs. Comment voulez-vous que je sois sincère?
Ich kenne Ihre Hörer nicht. Wie soll ich denn da ehrlich sein?
Danny Laferrière ist aus Montreal zugeschaltet, wo er seit 1976 lebt, seit ein befreundeter Journalistenkollege in Port-au-Prince ermordet wurde und Laferrière Haiti fluchtartig verließ. In Montreal lebt auch der namenlose Ich-Erzähler in Laferrières Roman »Ich bin ein japanischer Schriftsteller«. Der Erzähler, auch er Autor haitianischer Herkunft, hat einen Vorschuss für ein Buch bekommen, von dem bisher nur der Titel existiert. Ich bin ein japanischer Schriftsteller. Das ungeschriebene Buch wird in Japan aber zum Politikum. Darf jemand, der Japan nur aus der Literatur kennt und auch noch schwarz ist, ein Buch mit diesem Titel schreiben? Japanische Nationalisten empören sich. Ein japanischer Autor zeigt dagegen Solidarität durch sein Buch »Ich bin ein madagassischer Schriftsteller«. Danny Laferrière selbst ist davon genervt, wenn man ihn einen haitianischen Schriftsteller nennt.
Je n'élimine pas l'origine.
Ich radiere meine Herkunft nicht aus. Ich habe viel über Haiti geschrieben, aber ich schreibe nicht mit Haiti, sondern mit Sätzen, mit Adverbien, mit Adjektiven. Ich verstehe also nicht, warum man mich einen haitianischen Schriftsteller nennt. Wer das tut, befördert mich an einen Ort, den er sich als kolonisiert vorstellt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass man in mächtigen Ländern, ob in Deutschland oder Frankreich, zum Beispiel nicht von Goethe sagt, er sei ein deutscher Schriftsteller, und nicht von Voltaire, er sei ein französischer.
Laferrias Roman, der genau in unsere Zeit passt, aber im Original schon 2008 herauskam, ist ein wunderbar skurriles Buch über die Identitätsfrage. Meist amüsiert sich der Leser, aber hier und da bleibt ihm auch das Lachen im Halse stecken. Wenn kanadische Polizisten den schwarzen Ich-Erzähler für einen Drogendealer halten und ihn demütigen. Racial Profiling der übelsten Art. Ist ihm, Dany Laferrière, so etwas auch schon passiert?
À moi? Ah non, moi j'écris pour ne pas dire moi. C'est pour ça.
Mir? Nein. Ich schreibe, um nicht ich zu sagen. Wenn ich schreibe, schildere ich die größtmögliche Menge wahrer Tatsachen, um mir so ein falsches Gesamtbild zu erlauben. Das habe ich gelernt, als ich klein war. Ich habe gelogen, aber meine Mutter ist immer dahinter gekommen. Da hat mir ein Freund den Tipp gegeben, man muss die ganze Wahrheit sagen, abgesehen vom Wesentlichen. Genau das heißt es zu schreiben. Die ganze Wahrheit sagen, abgesehen vom Wesentlichen.
Das für ihn Wesentliche, nämlich sein Privatleben, behalte er für sich. Mit dem Privatleben der Hauptfigur in »Ich bin ein japanischer Schriftsteller« ist es bald vorbei. Denn der Ich-Erzähler wird durch sein ungeschriebenes Buch derart berühmt in Japan, dass ihn der ganze Trubel sogar in Montreal einholt.
»Ich bin aus dem Zimmer ausgezogen, nachdem ein japanischer Tourist mit einem Magazin in der Hand und einer Kamera um den Hals an meine Tür geklopft hatte.« »Guten Tag«, sagte er mit breitem Lächeln. »Sie wünschen? Sind Sie der japanische Schriftsteller?« »Nein«, antwortete ich und schlug die Tür zu.
Als Kind wurde sich Dany Laferrière seines Talents für Komik bewusst. Einmal schrieb er in der Schule einen Text über die seltsame neue Frisur eines befreundeten Mitschülers. Die Klasse habe am Boden gelegen vor Lachen.
Et celui qui a le plus ri, c'est cet ami-là.
Und am meisten gelacht hat der besagte Freund mit dieser seltsamen Frisur. Da habe ich verstanden, dass ich die Gabe habe, all die Bomben des Verdrusses zu entschärfen.
Eine schöne Geschichte. Zu schön, um wahr zu sein? Hat Dany Laferrière in unserem Interview etwa geflunkert?
Si vous trouvez qu'elle est bonne, c'est que j'ai triché.
Wenn Sie glauben, das Interview sei gut gewesen, dann habe ich geflunkert. Andernfalls erzähle ich Ihnen jetzt etwas von meinem bisherigen Tag.
Dany Laferrière erzählt, wie er zum Tonstudio gefahren ist, wann links, wann rechts abgebogen, wie das war mit dem Stau und der Parkplatzsuche.
Wollen Sie, dass ich so weiterrede? Das käme jedenfalls dabei heraus, wenn ich ehrlich sein müsste.
Dany Laferrière im Porträt von Tobias Wenzel. Heute erscheint sein Roman auf Deutsch im Wunderhorn Verlag von Dany Laferrière. Ich bin ein japanischer Schriftsteller.
Straßenkritik.
Mein Name ist Michael Böhm, ich bin 51 Jahre, wohne in Prenzlauer Berg. Ich bin Autor, freischaffend. Was mir im Gedächtnis geblieben ist, das sind die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge von Rainer Maria Rilke. Das ist kein Roman, aber ein Prosa-Versuch vor über 100 Jahren geschrieben, der durch diese drastische Einanderstellung von dieser untergehenden Adelswelt und dieser modernen Großstadt sehr besticht. Ein Angehöriger dieses Adelshauses, der offenkundig jetzt in der neuen Zeit sich eben verdingen muss, der in Paris lebt, in seiner Stube, der Angst hat vor der Armut, der Angst hat vor dem sozialen Abstieg. Also es sind durchaus Dinge, die sich eben heute wieder so wieder zeigen, weil es natürlich eine ganze Reihe von Leuten gibt, die heute auch Abstiegsängste haben. Diese Gegenüberstellung von einer sehr urbanen Welt und einer eher rückwärtsgewandten Welt, die hat man ja heute auch, wenn man an den Populismus denkt, den es heute eben gibt. Und ich glaube, dass solche Bücher mich zuletzt darüber zum Nachdenken anregen. Und ich kann es sehr weiterempfehlen.
Unsere Straßenkritiker treffen wir in dieser Woche in Berlin. Auch Michael Böhm, der uns den Klassiker von Rainer Maria Rilke ans Herz legt, seinen elegischen Paris-Roman, die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge. Bei Surkamp gibt es eine schöne und preiswerte Taschenbuchausgabe für 6 Euro. Und mit dieser Empfehlung empfehlen wir uns und weiter das Programm von Deutschlandfunk Kultur.